SRF 2 Kultur.
Wenn die Dollarzeichen in den Augen leuchten und überhaupt, wenn es um Uhren, Schmuck und andere Kostbarkeiten geht, ja, dann ist wieder Basel World. In Basel treffen sich dieser Tage wieder die Händler, Uhrmacher und Goldschmiede der Welt an der weltwichtigsten Uhren- und Schmuckmesse. Das große Thema sind natürlich die jeweils neuesten Kollektionen der großen Marken oder auch die ganz kleinen Produktionen teurer Einzelstücke. Weniger bekannt ist, die Basel World ist immer auch ein Treffpunkt der Edelsteinexperten. Diamanten, Saphire, Smaragde werden gekauft und verkauft, aber auch weit exotischere und seltenere, teurere Steine. Remo Vitelli hat einen Edelsteinexperten in Basel getroffen, Reto Teilkes. Er war bis vor kurzem Sekretär der Schweizerischen Gemmologischen Gesellschaft und er ist nicht nur Edelsteinexperte, sondern auch Spezialist für Perlen.
Reto Teilkes, Sie handeln mit Edelsteinen und Perlen. Was macht die Faszination aus, dieser Materialien, dieser Stoffe?
Ja, grundsätzlich ist es die Seltenheit. Gerade bei den Naturperlen ist es so, dass man selten gleiche Stücke findet, die man als Paare verwenden kann. Also jede Perle ist ein Einzelstück.
Sie haben bereits eingekauft, gearbeitet und sind auch hier, um Steine und Perlen zu verkaufen. Bitte zeigen Sie uns, was Sie hier dabei haben.
Ja, ich habe hier ein Conch-Perlen-Collier. Das Spezielle daran ist, dass es alles runde Perlen sind.
Und sie sind farbig. Sie sind gelb, rosa, grün.
Beige, ja. Und zum Teil haben die eine Flammenstruktur, das heißt, wenn man die im Licht betrachtet, gibt es eine Struktur, die über die Perle drüber hinweg fährt. Für so ein Collier habe ich über ein Jahr Perlen gesammelt. Und das ist einfach sehr, sehr selten.
Kostenpunkt?
Bei uns in dem Geschäft ist man sehr diskret mit Preisen.
Wie gehen Sie vor? Sie reisen auf der ganzen Welt herum auf der Suche nach Perlen. Wie muss man sich diese Arbeit vorstellen?
Ja, ich besuche halt die verschiedenen Fundländer und kaufe dort bei Fischern Perlen ein.
Dasselbe passiert mit Steinen, mit Edelsteinen auch hier. Wie gehen Sie vor? Wie finden Sie Ihr Material, mit dem Sie arbeiten?
Ja, ich reise halt in das entsprechende Fundland. Versuche dort das Rohmaterial zu kaufen.
Wenn man von Edelsteinen spricht, kommt auch ziemlich schnell das Thema hoch. Ja, unter Umständen werden diese Steine unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Aus Krisengebieten wird berichtet, dass mit Edelsteinen Waffen bezahlt werden. Wie gehen Sie um mit dieser Thematik?
Ja, ich kann da vielleicht nicht für die ganze Branche sprechen. Bei mir ist das so, ich kaufe in Gebieten ein, wo der Abbau sehr kleintechnisch ist, das sind nicht Tausende von Leuten, die da abbauen, das sind kleine Gänge, die gegraben werden, das sind kleine Teams, die da arbeiten und ich habe da einen tiefen Einblick, wie das abgebaut wird und ich kann da auch gerade stehen dafür, dass das sauber geschieht.
Der Laie kennt Diamanten, Saphire, Rubine, vielleicht Smaragde noch und dann hört es dann auch schon mal auf. Aber es gibt noch eigentlich unendlich viel mehr. Was interessiert Sie auch beruflich?
Also in den letzten Jahren ist es so, dass Turmalin sehr gesucht ist am Markt. Turmalin ist ein Stein, der eine große Farbpalette abdeckt. Man findet den wirklich in allen Farben. Neuerdings fragen die Chinesen Turmalin nach, weil die damit Reichtum verbinden, weil eine Kaiserin im Ende 19. Jahrhundert hat Turmaline gesammelt und sie verbinden das jetzt mit dem Kaiserhaus und mit Reichtum und eben seit kurzer Zeit ist das sehr gefragt und dementsprechend sind die Preise auch gestiegen.
Sie sind hier heute an der Basel World, an dieser großen Messe. Was ist das Bemerkenswerteste, das Sie hier gesehen haben, jetzt an dieser Messe dieses Jahr?
Ja, das ist selbstverständlich mein Conch-Perlen-Collier, das ich mit dabei habe.
Das muss er ja sagen, Reto Teilkäs, Perlen- und Edelsteinhändler, derzeit unterwegs an der Basel World. Der Ort, wo junge Opernsängerinnen und Sänger den letzten Schliff bekommen und für den Opernalltag tauglich gemacht werden, das ist unter anderem das Internationale Opernstudio Zürich. Und das hat sich gestern Abend mit einer komischen Oper vorgestellt. Der geduldige Sokrates von Georg Philipp Telemann. Gabriela Kägi, Sie haben sich diese Produktion angesehen. Junge Leute in einem komischen Stück, da kann ich mir vorstellen, das geht doch ziemlich hoch zu und her. Worum geht's denn da?
Also Griechenland ist, dort herrscht Notstand an jungen Männern und überhaupt an Nachwuchs. Zu viele Verluste von den letzten Kriegen. Also beschließt der Rat, dass fortan jeder Mann zwei Ehefrauen nehmen muss. Und auf diesem Hintergrund erleben wir jetzt zwei Geschichten. Sokrates, der alte Philosoph, gehorcht und hat bereits zwei Ehefrauen, die aber unentwegt miteinander streiten, weil keine mit der Situation zufrieden ist. Der Streit der beiden Frauen ist immer laut und hoch, sodass der arme Sokrates nicht mehr denken kann. Die zweite Geschichte erzählt von einem jungen Prinzen, der heiraten sollte und eben jetzt zwei Frauen umwerben soll. Das stinkt ihm total, das ist ja auch ziemlich anstrengend und irgendwie lähmt ihn die Situation. Er kann sich nicht entscheiden, glücklicherweise.
Glücklicherweise?
Ja, dadurch zögert er so lange, bis der Rat das blöde Gesetz wieder abschafft. Ihm erleichtert das die Entscheidung, während der andere, der Sokrates, jetzt in der Falle sitzt. Das Gesetz gibt es zwar nicht mehr, aber seine zwei Ehefrauen schon, die zwei ist zudem noch schwanger von ihm und er kann sie ja nicht einfach auf die Straße setzen. Das ist einfach nur blöd gelaufen.
Also das klingt nach einer ziemlich frauenfeindlichen Geschichte, wenn Sie mich fragen. Und das ausgerechnet mit jungen Leuten?
Habe ich mir zuerst auch gedacht, aber zum einen ist es ja eine heitere Oper, also Augenzwinkern. Und zudem macht die junge Regisseurin Claudia Blersch daraus eine buffoneske Familien- und Beziehungskiste. Und dabei lenkt sie den Blick auf die Frauen, auf die sogenannten Opfer dieses Beschlusses. Die Männer sind musikalisch auch etwas weniger interessant, also Sokrates mal ausgenommen. Aber ansonsten, Telemann entwickelt wirklich erstaunlich witzige und vielfältige Ideen, was man aus streitenden Frauen musikalisch alles machen kann.
Was in Bern die Bea, was in Basel die Muba, das ist in Luzern die Luga. Die Publikumsmesse im Frühling, die ist von heute an wieder offen. Und wir können uns dort bestimmt wieder die neuesten Entwicklungen der Gemüserafler ansehen und die schönsten Zuchterfolge der Innerschweizer Viehhalter. Aber man kann auch etwas tun für sein Seelenheil. Denn jeweils an Messen vertreten, mit einem größeren Stand, sind nämlich auch die Landeskirchen, die römisch-katholischen, die Reformierten und die Christkatholiken spannen zusammen. Warum sie das tun und ist eine solche Publikumsmesse tatsächlich der richtige Ort, um an die Menschen zu kommen mit religiösen Inhalten? Darüber spreche ich jetzt mit Dominik Thali von der römisch-katholischen Landeskirche Luzern. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, warum denn eigentlich ein Stand der Landeskirchen an einer Publikumsmesse, Dominik Thali?
Ja, fürs Erste ist eine solche Messe einfach eine gute Gelegenheit, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. An der Zentralschweizer Erlebnismesse der Luga kommen ja gut 100.000 Leute in 10 Tagen. Das ist eine tolle Gelegenheit, eine wirkliche Chance, unter die Leute zu kommen. Wir wollen eine Kirche leben, die nicht wartet, bis die Leute zu uns kommen und dann sich je nachdem ärgert über leere Räume, sondern wir gehen dorthin, wo eben viele Leute sind.
Und sind da zwischen Kühen und Gemüserafler?
Ja, mehr oder weniger, da fühlen wir uns aber sehr wohl.
Wie reagieren denn die Leute, wenn sie die Kirchen da antreffen an einer solchen Messe?
Ja, wir sind jetzt schon zum 11. Mal dort und die Leute, die reagieren durchaus positiv. Ich mache das heuer mit meinen Kollegen von der reformierten Landeskirche zum 7. Mal und ich kann mich kaum an eine negative Äußerung reagieren. Die Leute haben Freude, dass auch die Kirche dort ist.
Das war aber nicht von Anfang an so, als Sie nämlich damit angefangen haben. Da gab es doch schon Kritik da und dort. Da wurde gesagt, das sei Verschwendung von Kirchensteuergeld. Was macht Sie denn sicher, dass sich dieser Aufwand lohnt?
Ja, das sind einfach die tollen Begegnungen, die spannenden Gespräche mit den Leuten, die unkomplizierte Art, Kirche zu vermitteln, den Menschen eben zu sagen, dass Kirche nicht einfach nur Papst und Rom und kalte Räume sind, sondern einfach das Leben.
Und man kann sich dort gleich in ein Formular eintragen und wieder eintreten.
Ja, das Wort Seelenheil, das Sie am Anfang gebraucht haben, das tönt ein bisschen nach Missionieren und genau darum geht es uns ja nicht. Wir wollen einfach Kirche vermitteln von einer Seite, die man nicht unbedingt von ihr erwartet, von einer erlebnisorientierten Seite. Und bei uns werden keine theologischen Gespräche geführt. Der Kirchenauftritt ist ein Ort, wo man sich ein bisschen niederlassen kann.
Und
wo
Sie haben sich auch etwas Besonderes dafür ausgedacht. Wie sieht er denn heuer aus, der Stand der Landeskirchen?
Heuer sieht er gleich aus wie im vergangenen Jahr. Wir haben eine Kletterwand aufgestellt, eine 8 Meter hohe Kletterwand. Das ist ja genau etwas, das man von der Kirche nicht unbedingt erwarten würde, unter dem Stichwort Himmelwärts.
Aha.
Und da können klein und groß ihren Mut beweisen und hochklettern.
Und Richtung Himmel und Gott und Glauben kraxeln. Schöne
genau.
Idee.
Genau, ja, und das macht allen Leuten Spaß. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Dominik Thaly, vielen Dank, von der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern. Die sind zu Gast, die Landeskirchen der Zeit an der Luba. Das Wiener Guten-Morgen-Gedeck könnte allenfalls noch einen Kaffee toppen. Wien ist ja die Metropole, ja gar die Geburtsstätte europäischer Kaffeehauskultur. Zentral, Landmann, Havelka, ach Wien und seine schönen Kaffeehäuser. Allerdings die Kaffeekultur selbst, die hat Wien nun so gar nicht zu bieten. Das meint ausgerechnet die Chefin der renommierten Kaffeeschule Wien, Johanna Wechselberger. Und sie dürfte es wissen, ist sie doch eine der weltbesten Baristas, wie professionelle Kaffeeausschenker genannt werden. ARD-Kollegin Carla Engelhardt wollte das mit dem schlechten Kaffee genauer wissen und hat die Schule in Wien besucht.
Wow. In der Wiener Kaffeeschule lernt Lorenz aus Köln Kaffee kochen.
Guten Kaffee macht man in 2-3 Minuten auch, ja.
Und was ist ein guter Kaffee?
Einer, der perfekt extrahiert wurde. Das heißt, wir laugen mit Hilfe von heißem Wasser und im Fall einer Espressomaschine mit Druck gute Stoffe aus diesem Kaffee heraus, aus dem Gemahlenen. Wir können es aber auch übertreiben. Wir können zu viel herausholen, dann wird es bitter und unangenehm und brandig. Wir können auch zu wenig herausholen, wenn er unterextrahiert ist, wenn es zu schnell durchrinnt, dann hat es so eine säuerliche, leichte Note von fast gar keinen Aromen.
Johanna Wechselberger weiß, wovon sie spricht. Sie gehört zu den weltbesten Barista und ist Chefin der Wiener Kaffeeschule. Die zierliche Johanna, keine 1,60 groß, kam nicht übers Kaffeetrinken dazu.
Ich habe früher meine Motorräder selber repariert und mein Ex-Mann hat mich nicht mehr Motorrad fahren lassen, weil das war ja viel zu gefährlich und da steigt er nicht auf und überhaupt. Und er hat aber gern Kaffee getrunken. Und mir waren dann halt diese kleinen Geräte nicht gut genug. Ich wollte immer bessere Maschinen haben dafür. Und bin dann draufgekommen, es ist billiger, sich von einem Händler alte, kaputte Maschinen zwischen 100 und 300 Euro zu kaufen, die sie sonst in den Osten abgegeben hätten. Und habe die halt wieder hergerichtet und repariert und habe dann so bis zu 5 Maschinen im Haus stehen gehabt, so riesige dreigruppige Monster.
Die Maschinen stehen nun im Eckladen in der Wiener Hahngasse 22, der Wiener Kaffeeschule, in der Stadt der Kaffeehäuser. Doch die haben mit Kaffeekultur wenig zu tun, meint Johanna Wechselberger.
In den ganz großen Kaffeehäusern, je berühmter und größer sie sind, umso schlechter ist der Kaffee. Billigstware, meistens nur mehr aus Automaten gemacht, Vollautomaten, die leider nicht richtig eingestellt wurden. Die Leute haben keine Ahnung von Maschinen und Milch und Kaffee. Da rinnt halt einfach ein braunes Wasser runter und das passt dann schon so.
Sie wollte das ändern und sprach mit Kaffeehausbesitzern und Gastronomen, bot ihnen Beratung an und Kurse, doch erfolglos.
Die Hardcore-Antwort von 2 Gastronomen in Wien war schon, das sind eh nur Touristen, die kommen eh nimmer wieder. Beinhard.
Johanna Wechselberger geht nur noch selten in ein Wiener Kaffeehaus. Und wenn, dann geht sie auch meist schnell wieder raus.
Das Problem ist, mein erster Blick fällt auf die Maschine, die in 99% der Fälle super verdreckt ist. Verklebter Milchstab bis oben. Wenn man zuschaut, wie der Espresso runterrinnt und der schlottert dann so in 12 Sekunden durch. Es ist grauslich teilweise. Die Tassen stehen verkehrt drauf, dann haben sie ein Tuch oben drüber, damit sie auch schön überhitzt ist. Ja, sie haben keinen Temper, womit sie den Kaffee gescheit komprimieren. Es ist schlimm. Mal das Mahlwerk anschauen. Die meisten Mahlwerke sind schon braun verklebt. Man sieht die Bohnen nicht mehr. Da kleben schon alte Fettreste drinnen, ranzige.
Und das auch noch zu überhöhten Preisen. Eine Melange, die Wiener Antwort auf Cappuccino für 4,90 Euro zum Beispiel. Sowas macht Johanna Wechselberger regelrecht wütend. Sie hat sich seit 15 Jahren dem Kaffee verschrieben, ist hochdekorierte Barista, schrieb ein Buch über Kaffee, sitzt in internationalen Kaffeejurys und bildet professionelle Kaffeekeeper aus, wie den 24-jährigen Lorenz aus Köln.
Ja, müssen wir ein bisschen schneller gießen, sonst haben wir verloren. Ah, haben wir nicht. Jetzt müssen Sie nach dem Urteil meiner Chefin fragen.
Eine wunderschöne, glänzende, glatte Oberfläche, also keine großen Blasen, sondern ganz, ganz feinporig. Das nennt man Mikroschaum. Hier haben wir auch eine schöne, cremige Menge. Ja, da hat man dann wirklich beim Trinken dieses cremige Gefühl im Mund. Nicht so, wie es die meisten machen, so ein bisschen Milch reinleeren und dann oben diesen trockenen Bauschaum oben drauf setzen, ja, so als schwimmende Insel.
Richtig.
Ja, ist viel besser so, es trinkt sich viel angenehmer.
Und sieht auch noch lecker aus.
Markus Bundi, Schweizer Autor, hat sich schon seit Jahren einen Namen gemacht als Lyriker und Autor. Autor von Kurzprosa. Jetzt ist erstmals eine Novelle von ihm erschienen, Emilys Schweigen. Markus Gasser mit dem Buchtipp.
Markus Bundi erzählt eine Geschichte vom Schweigen und vom Reden. Emily T. ist angeklagt, als Krankenschwester über 70 Menschen in den Tod begleitet zu haben. Aber Emily schweigt darüber. Während des gesamten Prozesses gegen sie sagt sie kein Wort. Dafür spricht David Mohr umso mehr, Emilys Pflichtverteidiger, ein junger Jurist an der Schwelle zur Karriere. Mit seiner Verteidigungsstrategie hebelt er die Gesetze des gesunden Menschenverstandes aus, so dass bald allen Beteiligten klar ist, Emily war zwar die Täterin, aber sie wird dennoch freigesprochen. Wie das? Gegen Emily liegen nur Indizien vor, keine endgültigen Beweise. David Mohr entkräftet jedes dieser Indizien durch geschickt platzierte Gegenindizien. Ein Beispiel. Trotz aufwendiger Suche hat die Polizei bei Emily keine Spuren des verwendeten Gifts gefunden. David Mohr bringt deshalb einen dritten Mann ins Spiel, The Third Man, für dessen Existenz es zwar keinerlei Hinweise gibt, aber er dient dem Verteidiger für eine logische Schlussfolgerung.
Entweder gibt es weder den dritten Mann noch das Natriumpentobarbital im Umfeld meiner Mandantin oder aber, falls man weiterhin auf der Existenz dieses Gifts besteht, muss man dies wohl doch mit derselben Beharrlichkeit hinsichtlich der Existenz des dritten Mannes tun.
Und jeder spürt, der Mann hat nicht Unrecht. Das Thema Sterbehilfe ist in dieser Novelle nur der Steigbügelhalter für den Autor an einem emotional aufgeladenen Thema, die Mechanismen eines von den Medien scharf beobachteten Indizienprozesses durchzuspielen. Nicht einmal der Freispruch ist von zentraler Bedeutung, sondern die These, wer die beste Geschichte erzählt, gewinnt am Ende. Und die beste Geschichte erzählt David Mohr. Dabei steckt hinter der brillanten Rolle, die er im Prozess spielt, ein Mensch mit tausend Problemen. Er, David Mohr, ist die heimliche Hauptfigur der Novelle. Mit ihm geraten wir Lesenden in gebildete und philosophische Auseinandersetzungen über die Frage, wer bin ich? Das alles liest sich vergnüglich und anspielungsreich. Markus Bundi platziert jeden seiner spärlichen Sätze ganz gezielt, lässt große Erzähllücken und zwingt so den Lesenden zum Nachdenken über Recht und Gerechtigkeit.
Emilys Schweigen, die Novelle, ist jetzt erschienen beim Verlag Klöpfer und Meyer.
Das älteste noch erhaltene Holzgebäude Europas kann wieder aufgebaut werden. Das 800-jährige Niederösthaus im Kanton Schwyz. Die Stiftung, die sich um das Haus kümmert, hat nun zumindest einen Teil des nötigen Geldes beisammen, wie sie mitteilt. Das Haus sei ein einzigartiges Kulturgut. Es stammt aus der Zeit von 1176 bis 1315. Neu aufgebaut werden soll es am Moorgarten. Der Wiederaufbau kostet fast eine 500.000 Franken. Das Haus stand früher in Schwyz und musste abgerissen werden, um einem Neubau Platz zu machen. 2001 wurde es nach Auseinandersetzungen zwischen Denkmalschützern und den Eigentümern abgebaut, unter wissenschaftlicher Aufsicht. Nun soll es bald wieder stehen. Was ist Kultur? Darüber führt unser Nachbarland Österreich zurzeit eine angeregte Diskussion. Der öffentlich-rechtliche Sender ORF definiert den Begriff Kultur einigermaßen weit, aber der sogenannte Bundeskommunikationssenat hat den ORF gerade kritisiert. Der Kulturauftrag werde nicht wirklich wahrgenommen. Als Kultur bezeichnet der Senat und auch die zuständige Regierungsbehörde insbesondere Malerei, Musik, Theater, Literatur, Film und Philosophie. Popmusik oder Alltagskultur zum Beispiel gehören nicht dazu. Der ORF wehrt sich gegen diesen engen Kulturbegriff, wie er uns nun wissen lässt. Am Tribeca Film Festival in New York sind soeben zwei Filme ausgezeichnet worden, die sich mit heiklen Themen beschäftigen. The Rocket, ein Film über einen laotischen Flüchtlingsjungen, und die internationale Co-Produktion Before Snowfall zum Thema Ehrenmord. Das diesjährige Filmfest in Manhattan zeigt fast 90 Spielfilme und 60 Kurzfilme aus knapp 40 Ländern.
Ein Großer der Architektur, der feiert heute Geburtstag, Peter Zumthor wird 70. Und die Neue Zürcher Zeitung windet ihm im Feuilleton ein Kränzchen, Remo Vitelli.
Mit leiser Wucht, das ist die Schlagzeile in der NZZ zu Peter Zumthor. Die Autorin beschreibt ihn als Architekten, dessen Bauwerke auf sehr subtile Weise Faszination ausüben. Zitat: Peter Zumthors Werk ist die große Geste fremd und es neigt zu einer Verrätselung, die aufmerksam macht. Zum Beispiel sei Zumthors eigenes Atelierhaus in Haldenstein ein Statement, wenn es um die Frage geht, welchen Weg die Baukultur in Graubünden nehmen sollte. Und es vermittelt bis heute über die Landesgrenzen hinaus eine Leitidee, was das Bauen in den Alpen anbelangt. Zumthor wird beschrieben als einer, der sehr respektvoll mit Dingen umgeht, und nicht von ungefähr gelte er als Mystiker unter den Architekten. Der Mystiker wird heute 70 Jahre alt und wird wohl auch in Zukunft weiter bauen.
Ein ziemlich düsteres Bild der Zukunft zeichnet heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es geht da um ein neues Buch.
Zwei Top-Manager des Internetgiganten Google haben soeben ein Werk herausgegeben über die Zukunft der Informationsgesellschaft. Eric Smith und Jared Cohen. Und wenn man das liest, kann einem Angst und Bange werden vor der Zukunft, die sich die Suchmaschinenchefs vorstellen. Zitat: Im Inneren der Maschine gelten die Gesetze der Maschine, und wo alles im Innern des Apparats webt und lebt, wird das Gesetz der Maschine zum Naturgesetz, schreibt die FAZ. Das sei die Hauptprämisse der Google-Manager. Aber, so schreibt die Zeitung auch, Maschinenintelligenz kennt Alternativen, aber keine Alternative zu sich selbst. Das macht ihre potenziell kerkerhafte Architektur aus.
Sekunden Wissen.
Und wo Sie den ersten Kaffee vielleicht schon hatten, sind Sie vielleicht schon auch beim Frühstück und bestreichen sich das Brot. Heute allerdings mal mit Honig und nicht mit Himbeermarmelade. Oder sind schon unterwegs zur Arbeit, heute aber im Auto und nicht mit dem Bus. So oder so, Sie zahlen in dieser Sekunde. Und zwar Alternativkosten. Was genau das ist, das weiß Cornelia Kasis.
Alternativkosten. Der Begriff kommt aus der Wirtschaftslehre und da ist die Definition knochentrocken. Alternativkosten sind keine Kosten im Sinne der Kosten- und Leistungsrechnung, sondern eigentlich fiktive Kosten. Man könnte auch sagen, entgangene Erlöse. Das alles hat noch nichts mit dem Honigbrot oder der Autofahrt ins Büro zu tun. Aber der Begriff Alternativkosten rückt auch immer mehr ins Alltagsleben der multioptionalen Gesellschaft. Wir haben ja die Wahl zwischen Honig- und Himbeermarmelade, zwischen Auto- und Busfahrt und vielem mehr. Alternativkosten bezeichnen die moderne Qual der Wahl und heißen da und dort auch Schattenpreis oder Verzichtskosten. Konkret: Wer sich für Ferien in der Toskana entscheidet, kann nicht gleichzeitig nach Hawaii fahren. Wer Frauenärztin wird, kann nicht auch noch Herzspezialistin sein. Wer am Abend ins Theater geht, verpasst den Vortrag im Kunsthaus am selben Abend. Wer mit der einen Frau verheiratet ist, kann nicht mit einer anderen Hochzeit feiern. Wer sich ein Honigbrot schmiert, verzichtet auf die Himbeermarmelade. Wer nur für die Kinder da sein will, verzichtet auf eine berufliche Karriere. Der Entscheid für das eine bringt also immer auch einen Entscheid gegen das andere oder gleich mehrere andere mit sich. Diese Alternativkosten sind dafür verantwortlich, dass viele von uns die Wahl immer mal wieder auch als Qual empfinden und sich einfach nicht entscheiden können. Auch nun. Sie haben 100 Sekunden Wissen zugehört und gleichzeitig ganz viel anderes verpasst. Was für Alternativkosten.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.